Unser Thema heute lautet: Suche Frieden und jage ihm nach. Und eine Zusammenfassung des Psalms könnte man könnte ihn vielleicht überschreiben mit Gottes Friedensversprechen an uns. Denn David weiß hier in dem Psalm zu berichten, was Gott alles in seinem Leben getan hat, wie Gott Frieden in das Leben von David hineingetragen hat. Und wenn ich das mal so wenn ich das komprimieren würde, ihr könnt das gleich mitlesen, dann sehen wir, dass Gott uns Folgendes verspricht. Er verspricht uns, in dem Psalm 34 von Sorgen und Ängsten zu befreien, uns aus Bedrängnissen zu befreien, uns Engel zum Schutz und Befreiung zu senden, unseren Mangel auszufüllen, uns ein erfüllendes Leben zu schenken, unser Gebet zu beantworten und uns mit seiner Gegenwart oder, wie es in dem Psalm heißt, mit seiner Nähe zu trösten. Einige fangen schon an zu grinsen, das ist gut, sich zu freuen, ja, das hört sich gut an. Einige sind noch nicht so ganz überzeugt, ich weiß nicht, was man noch mehr auffahren könnte, als dass man sich darüber freuen könnte, was Gott uns im Psalm 34 verspricht, was er in unserem Leben tun möchte. Vielleicht sind auch einige noch ein bisschen enthaltsam, was das Lachen oder das Freuen angeht, weil sie denken so, wirklich? Ist das wirklich wahr? Kann das wirklich wahr sein für mich? Wenn ich vielleicht mein Leben anschaue, dann komme ich nicht auf die Idee, dass das wirklich stimmen kann, dass Gott uns diese Dinge nicht nur verspricht, sondern auch es auch ausführt. Und wenn man sich diese Liste anschaut, oder den Psalm 34, wenn man ihn durchgelesen hat und vor Augen hat, dann könnte man meinen, das riecht doch ein bisschen nach Wohlstandsevangelium. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff kennt, ich habe ihn schon ab und zu mal verwendet, also eine Nachricht. Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Und beinhaltet diese Nachricht, dass es mir immer gut geht, also Wohlstand, Wohlstandsevangelium. Gott ist dazu da, um wie ein Automat mich zu segnen und zu segnen. Und wenn er damit fertig ist, dann zu segnen. Also dass es mir immer gut geht. Und man könnte, wenn man Psalm 34 liest und das sich anschaut, meinen, sei Christ und du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Die Frage ist, warum werden dann nicht einfach alle Christen, wenn das alles zutrifft? Durchaus, wenn man die Psalme liest und auch Psalm 34 und dieses umfassende Versprechen, und damit müssen wir arbeiten, das müssen wir irgendwie handeln. Diesen Psalm müssen wir irgendwie heben. Wenn du an Gottes Wort glaubst, dann musst du damit irgendwie umgehen lernen, warum Gott solche krassen, ultimativen, ganzheitlichen Versprechen an dich gibt. Wir dürfen aber nicht vergessen, wenn wir den Psalm lesen, dass der Psalm auch gewisse Dynamiken in sich hat. Auch wenn es zum Beispiel heißt, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Jungen Löwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Vers 20 spricht aber auch eine sehr deutliche Sprache. Und dort heißt es, vielfältig sind die Nöte des Gerechten. Also, ihr merkt, da ist irgendwie eine Spannung in diesem Psalm hineingelegt, so eine ultimative Aussage von Gott, ich segne dich, ich befreie dich aus allem. Dir wird nichts mangeln. Und trotzdem sagt David, vielfältig sind die Nöte des Gottlosen. Nee, des Gerechten. Er bezeichnet sich damit auch selber als einen Gerechten. Auf Lateinisch würde er sagen, er ist ein Justus, ein Gerechter. Also wir können Psalm 34 nicht einfach lesen und so irgendwie wie auf einer Welle so dahingleiten, ohne an diesen Stellen wirklich ins Stolpern zu kommen. Moment mal, einfach nur Sonnenschein und alles ist gut, wird dem Psalm, wird der Bibel selber auch nicht gerecht. Ich glaube, David hat einen realistischen Blick auf sein Leben und auch auf seine Beziehungen mit Gott. Denn er sagt nicht, vielfältig sind die Nöte von denen, die einfach ständig in Sünde leben. Nee, Jeder, der gerecht ist und was ein Synonym ist dafür, dass man auch zu Gott gehört, dass man zu seinem Volk gehört, dass man ein Kind Gottes ist, auch diejenigen, selbst diejenigen, die voller Hingabe leben, die alles für Jesus geben, die alles für Gott geben, haben ein Leben, was ihnen viel Herausforderungen und Schwierigkeiten bringt. Manchmal sogar beginnen gewisse, auch krasse Schwierigkeiten und Nöte erst dann, wenn du dein Leben Gott anvertraust, wenn du dich auf die Seite Gottes stellst. Dann gibt es nämlich auf einmal Ebenen von Schwierigkeiten und Nöte, die hast du vorher noch gar nicht erlebt. Wir leben nicht nur in einer natürlichen Welt, was wir sehen können, in einer naturalistischen Welt, was wir anfassen können, sondern wir leben auch in einer übernatürlichen Welt, wo wir auch angegriffen werden können. Gläubige im Alten und im Neuen Testament können davon berichten. Und etliche in diesem Raum können auch davon berichten, wie auch Übernatürliches uns ereilen kann, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Römer 8, Vers 22, eben braucht es nicht aufschlagen, aber in Römer 8 finden wir einen Hinweis dafür, dass die gesamte Schöpfung, so sagt das Paulus, dass die gesamte Schöpfung wegen ihrer Vergänglichkeit und wegen ihrer Sterblichkeit mit uns Kindern Gottes mitseufzt. Sie seufzt über diesen Vergänglichkeitsstatus, dass alles sterblich ist, dass alles im Verfall ist, dass nicht alles so ist, wie es Gott ursprünglich initiiert hat und eingesetzt hat, dass die Welt sozusagen im Abbau ist und jeder, der vielleicht über 20 Jahre ist, merkt, irgendwann beginnt auch da ein Abbauprozess und der ist nicht unbedingt schön. Überraschung, ich bin auch über 20, sogar über 30, weit über 30, ich bin 31. Und hier zwackt's und dort, nein, ich möchte nicht übertreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Und die Schöpfung, sagt Paulus, die sehnt sich mit uns nach der Erlösung, er sagt, nach der Erlösung unseres Leibes. Also wer kann da nicht irgendwie mitdenken, mitfühlen, selbst wenn du sagst, ich bin kerngesund, mach einfach die Augen auf, schau um dich herum. Und wenn du das immer noch nicht glaubst, dann komm mit mir mit, wir gehen mal in ein Krankenhaus. Und dann wirst du Not, Schwierigkeit, Krankheit, Verfall sehen, auch bei gerechten Kindern Gottes, worunter sie auch leiden. Und die Schöpfung seufzt mit uns mit und wartet, dass Christus endlich wiederkommt und alles neu macht. Darum sagt auch Paulus in Apostelgeschichte 14, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen müssen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Nicht einfach nur alles fluffy, schön und nett. Es gibt Bedrängnisse in unserem Leben, auch als Christen. Aber eins muss klar sein, wenn wir diesen realistischen Blick einnehmen, und das geht auch manchen Christen so, ich habe das Gefühl, wir Menschen neigen dazu, ich selber kenne das von mir auch, neigen sehr gerne dazu, in Pendelbewegungen uns zu bewegen. Also entweder das eine Extrem oder das andere Extrem. Die einen, die sagen, es gibt nur Segen, es gibt nur Gutes, es gibt nichts Schlechtes in meinem Leben, keine Bedrängnis, keine Not, keine Krankheit, denn ich bin schließlich ein Kind Gottes. Dann gibt's die anderen, es ist alles immer nur schlecht, es gibt keine Hoffnung, es wird alles immer Ärger und es gibt keine Freude, keinen Frieden. Das ist alles so weit weg. So, und auf welche Position wollen wir uns heute schlagen? Ich plädiere dafür, dass wir realistisch sind, dass wir unsere Sicht prägen lassen von der Weisheit Gottes, die wir in Psalm 34 sehen und sagen, ja, wir erleben Bedrängnisse, vielfältig sind die Nöte des Gerechten und dennoch steht es fest, dass Gott uns einen Sieg und den Triumph schenkt, ohne Wenn und Aber. Gott wird Wenn du dich jetzt gerade mit Leid konfrontiert siehst und mit deiner Not, denkst du, wie soll ich damit umgehen, dass ich diese Not sehe, aber alles um mich herum ist gerade schwierig? Gott wird deinem Leid oder deiner Not ein Ende setzen. Und er hat zwei Möglichkeiten, wie er das tut. Erstens, indem er übernatürlich in dein Leben eingreift und dich von deiner Bedrängnis befreit. Wenn er das nicht tut, dann wird er dich siegreich in das ewige Leben führen. Das ist unsere christliche Hoffnung. Herzlich willkommen. Wir leben nicht nur fürs Diesseits, wir sind Christen. Wir glauben an den Jesus Christus, der uns vorausgegangen ist in die Ewigkeit, und das ist unser Ziel. Wenn du das abschneidest, dann wird es ein depressives Christsein, ja. Aber wenn du diese Hoffnung auf Herrlichkeit hast, dann weißt du, diese zwei Möglichkeiten bestehen. Wir wünschen uns natürlich, dass Gott übernatürlich eingreift, und so beten wir auch, und so hoffen wir auch, und so flehen wir auch. Aber selbst wenn das nicht eintrifft, sind wir nicht ohne Zuversicht, versteht ihr? Dann sind wir nicht hoffnungslos, dann sind wir nicht versklavt für eine Depression, weil wir denken, ich bin Gott verlassen. Nein! Gott hat immer noch die Möglichkeit, dich siegreich ins ewige Leben zu führen, obwohl du durch Bedrängnis gehen musst. Ich möchte, dass wir uns eine Passage aus Hebräer 11 anschauen, die uns das sehr stark veranschaulicht. Hebräer 11 ab Vers 33. Ich lese von der Wand aus der Neuen Genfer Übersetzung. Hier spricht gerade der Autor des Hebräerbriefes über gläubige Gerechte im Alten Testament, also die Glaubenshelden. Was haben Menschen, so heißt es in Hebräer 11, was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf, sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Ihr merkt, jetzt gibt's einen Switch in der Argumentation. Eben gerade hat er noch gesagt, Gott hat übernatürlich eingegriffen. Er hat ihrer Bedrängnis ein Ende und ihrer Not ein Ende gesetzt. Auf einmal schaut er sich die andere Seite der Medaille an, die anderen Gläubigen, die etwas anderes erlebt haben, kein übernatürliches Eingreifen. Und dort setzt er an, andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Dann sagt er, warum die das gemacht haben. Dieses Argument, das spare ich jetzt mal kurz aus, das legen wir ganz ans Ende der Verse, und dann redet er weiter. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt. Sie wurden zersägt. Sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, im Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Und jetzt die Argumentation, die in Vers 35 ich ausgespart habe, schreibt er, sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Wir sehen in Hebräer 11, dass der Ausgang, das Ende oder das Ziel bei beiden Typen von Gläubigen Herrlichkeit ist. Befreiung, Sieg, Triumph. Aber wie sie zu diesem Sieg und zu diesem Triumph kommen, ist unterschiedlich. Wenn du also deinen Nachbarn siehst, wie Gott ihn vielleicht von schwerer Krankheit heilt, und sowas haben viele von uns schon erlebt, und du selber erlebst keine Krankheit, was bedeutet das? Erstmal muss das noch gar nicht viel bedeuten. Denn Gott handelt, und nicht selten auch auf die andere Art und Weise, dass er Gläubigen Kraft gibt, um in der Bedrängnis Zeugen zu sein dass sie von seiner Kraft leben, nur noch aus seiner Kraft überleben können. Auch wenn sie wie mit Ziegenfell umherlaufen, heimatlos, völlig verschmachtet, aber nicht ohne Hoffnung. Gottes Friedensversprechen im Psalm 34 gilt uns. Aber es wird auf unterschiedliche Art und Weise realisiert. In 2. Korinther 4 können wir Ähnliches lesen. Lest mit mir 2. Korinther 4. Könnt ihr auch auf der Wand mitlesen. Ab Vers 16 möchte ich lesen. Paulus schreibt hier an die Korinther: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Er ist auch bei diesem Thema, was ich meinte. Der äußere Mensch wird aufgerieben. So wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Glaubst du das, dass das möglich ist? Wenn ich Dani wäre, würde ich sagen, mach mal so, wenn du das glaubst. Ja, eine Person, ja, einige mehr. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, achtet darauf, dass das Paulus schreibt, der gepeitscht wurde, zu Tode gesteinigt wurde und es doch noch gerade so überlebt hat. Das ist der Hammer. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das meinte ich mit natürlich und übernatürlich. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus, das ist eine komische Formulierung, also unser Körper, unser Leib, worin wir halt zelten, immer unterwegs sind. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmel. Gottes Friedensversprechen aus Psalm 34, wo wir jetzt wieder zurückkehren, trifft zu. Deswegen kann David sagen, vielfältig sind die Nöte des Gerechten. Und in der Situation, wo er das schreibt und viele andere Psalme auch geschrieben hat, da war er noch nicht aus der Not draußen und konnte so reden. Weil er wusste, ich bin in Gottes Hand. Auch wenn ich gerade drangsaliert werde, auch wenn ich misshandelt werde, wie wir es auch gelesen haben in Hebräer 11, der Sieg und der Triumph, den trage ich in meinem Herzen. Wer soll mir das nehmen? Wer soll mir das nehmen? Gottes Friedensversprechen gilt absolut. Und trotzdem sind unsere Nöte vielfältig. In unserer Jahreslosung, in Vers 15, suche Frieden und jage ihm nach, legt David allerdings den Fokus auf eine besondere Art von Schwierigkeiten, die mit unserer Eigenverantwortung etwas zu tun haben. Also wir haben uns jetzt viel damit beschäftigt, was ist, wenn du mit Situationen von Umständen umringt bist, umzingelt bist, die dich drangsalieren, wofür du vielleicht auch gar nichts kannst. Viele Menschen sind krank und haben ein gesundes Leben geführt und haben sich nicht irgendwie einem leichtfertigen Lebensziel hingegeben, dass man sagen könnte, naja, du hast das und jenes gemacht, deswegen leidest du jetzt. Viele leiden ohne bestimmte Ursache. Aber wenn David jetzt sagt, suche Frieden und jage ihm nach, dann bringt er ein Thema auf und beschreibt hier etwas, wo deine Eigenverantwortung gefragt ist und dein Verhalten auf gewisse Umstände beeinflusst deinen Zustand. Denn wenn du nicht suchst, ist kein Frieden da. Also du hast es quasi in der Hand. Es gibt gewisse Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, die sind hausgemacht. Da ist nicht der Nachbar schuld, da ist auch nicht Gott schuld, da sind auch nicht die Dämonen schuld, sondern einfach wir. Es ist mir vor allem wichtig, dieser Vergleich mit Satan, Dämonen und wir.
Es gibt manche Christen, die alles, was sie schlecht machen, nehmen, oh ja, da hat der Satan mich wieder angegriffen. Weißt du was? Dafür braucht es keinen Satan. Das hast du ganz allein geschafft. Versteht ihr, was ich meine? Wir können dann dazu neigen, dass wir alles Schlechte einfach auf Satan lenken und gar nicht merken, eigentlich brauchen wir Heiligung. Also eine Veränderung von Gott her an unserem Charakter, an unserem Herzen. Und nicht einen Sieg über Satan. Wenngleich ich natürlich glaube, dass Satan gegen uns kämpft, aber man muss da sehr gut hinschauen. Also, wir schauen uns jetzt diese Wendung an, suche Frieden. Ich bin ehrlich, als ich erfahren habe, was die Jahreslosung ist, suche Frieden und jage ihm nach, suche Frieden, ich war nicht so entzückt, aus folgendem Grund. Ich habe mir so schon ausrechnen können, was so von den Kanzeln gepredigt werden wird, wenn es diese Jahreslosung gibt. Denn es ist eine Tradition, dass in den ersten Gottesdiensten des Jahres in den Gemeinden diese Jahreslosung umpredigt und bepredigt wird. Und ich sehe in diesem Vers gerade in unserer heutigen Zeit eine super große Gefahr einer Politisierung dieses Verses. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe schon den Braten riechen können, wie dann von den Kanzeln dann Politik betrieben wird und dann über die Spaltung in unserer Gesellschaft zwischen Linksextreme und Rechtsextreme und dann werden die befeuert, die diese Parteien wählen und dann schießen aber die anderen zurück, die anderen Parteien wählen und sagen, wir brauchen doch Frieden und so weiter und am Ende des Tages wird auch von den Kanzeln dann gehetzt und gehetzt und gehetzt. Halt gegen die andere Seite, die ich nicht mag. Und das war kein prophetischer Eindruck, sondern es kam dann auch so tatsächlich, dass etliche Kirchenvertreter genau in diese Kerbe gehauen haben, die du auch um 20 Uhr in einer berühmten Nachrichtensendung anschauen kannst. Wenn David hier von Suche Frieden und jage ihm nachspricht, dann geht es David hier nicht um Programme für den Weltfrieden. Es geht ihm nicht um gesellschaftlichen Zusammenhalt durch sozialere Politik und es geht ihm auch nicht um eine staatliche Vermögensumverteilung für mehr Fairness unter uns. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen Fairness. Ich bin auch nicht gegen Frieden in der Welt und ich bin auch nicht gegen eine soziale Politik. Es ist schlicht und ergreifend aber nicht sein Thema. Versteht ihr? David ist kein Politiker, sondern er schreibt hier als ein Kind Gottes. Es geht ihm hier ganz explizit darum, um die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen, sich von bösen und schlechten Gedanken, Worten insbesondere, und Taten abzuwenden, die einen oftmals völlig selbstverschuldet in Schwierigkeiten gebracht haben. Und das macht der Kontext ganz deutlich. Denn wir dürfen uns so ein Vers, suche Frieden und jage ihm nach, nicht einfach isoliert rausnehmen und dann an unsere politische Flagge hängen, sondern er sagt, verhüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und jetzt kommst und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Also das ist der unmittelbare Kontext, wenn wir uns dieses Jahr auf das Thema Frieden suchen, ihm nachjagen, dann geht es um das Organ da in deinem Mund, wie du mit deiner Zunge umgehst, ob du ein Friedensstifter bist mit deinen Worten oder ob du Kriege anzettelst oder Feuerbrände entfachst durch deine Worte. Darum geht es. Und nicht um Politik, sondern wie wir sprechen, wie wir miteinander umgehen und reden. Ich möchte euch aus 1. Petrus 3, Vers 9, einen Text lesen. Der Apostel Petrus zitiert unsere Jahreslosung in seinem Brief und schaut mal, wie er das einbettet. In Vers 9 sagt er, und vergeltet nicht, hier haben wir wieder diesen Begriff aus Psalm 34, Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Zitat Anfang, Psalm 34, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab von Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Auch Petrus ist ein guter Bibellehrer, indem er den Kontext von Psalm 34 beachtet und auch anwendet. Und nicht einfach für sein Ziel irgendein Bibelvers rauskramt. Suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Also es geht viel um Bosheit, Frieden, Zunge, Suchen, Nachjagen. In Römer 12, Vers 17 und 18 können wir Ähnliches entdecken. Dort schreibt Paulus, und ich frage mich, welchen Psalm er im Sinn hatte, als er das geschrieben hatte. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Gleiche Thematik. Es geht wieder, sich vom Bösen abzukapseln, abzuschotten und Gutes zu reden und Frieden zu suchen. Also ich hoffe, dass wir das gut eingeordnet haben, worum es eigentlich David geht, wenn es um das Friedensthema geht. Es geht um unseren Mund und um unsere Worte. Die zweite Wendung, die direkt danach steht, heißt, und jage ihm nach. Es ist wirklich ein Dilemma. Es ist wirklich ein Dilemma für uns, dass wir nicht einmal dazu aufgefordert werden müssen, nicht aufgefordert werden brauchen, das Böse in unserem Leben zu suchen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Suche das Böse, ansonsten wird's langweilig. Ist ja sowieso nur alles gut in deinem Leben. Hör mal auf mit deiner Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Lass mal endlich auch mal die Sau raus, hab mal ein bisschen Spaß. Wir brauchen diese Aufforderung nicht, wie hier schon in den Reihen gesagt wurde, das kommt von ganz alleine. Da müssen wir uns noch nicht mal Mühe geben. Aber das Gute, und zwar der Frieden, der zwischenmenschliche Frieden, um den muss gekämpft werden. Jage ihm nach. Das Wort impliziert ein zielstrebiges Vorgehen. Das kommt nicht von alleine. Wenn du dich in einer Not, in einer Schwierigkeit befindest, wo du dich selber hineinmanövriert hast durch deine unüberlegten Worte, dann wird das nicht von allein einfach puff, weg sein, weil Gott so gut ist zu dir. Sondern du bist gefragt, jetzt auch in Übereinstimmung mit Gottes Wesen zu handeln und das Gute zu tun. Dort, wo du beschimpft wirst, hat Petrus gesagt, nicht zurückschimpfen. Und wie schnell sind wir, gleich den Spiegel rauszuholen und sagen, hier, selber. Das war so Kindergarten-Style. Aber das können wir heute, wenn wir älter geworden sind, immer noch ziemlich gut. Nein, du sollst segnen. Du sollst segnen. Ein zielstrebiges Vorgehen. Wenn David das Wort jagen benutzt, dann könnte man auch sagen, du sollst etwas verfolgen, einholen und einfangen. Dieses Wort wurde fürs Jagen verwendet. Und wir brauchen auch in solchen Dingen Kreativität. Wenn du gegen deine Sünde kämpfen möchtest, ich sage das nicht von oben herab, ich sage das als Betroffener, dann brauchst du manchmal Kreativität. Du musst dich selber nämlich analysieren. Du musst dich in Gottes Licht begeben und darüber nachsinnen, wo sind die Fallstricke jeden Tag neu? Und du brauchst Kreativität, dich selber zu überlisten. Dich selber zu besiegen. Du musst nicht den Nächsten besiegen. Du musst dich selber besiegen. Du musst selber diesen Drang, für dein Recht zu kämpfen und den anderen niederzumachen, musst du überwinden. Und dazu brauchst du Kreativität. Und mach, wenn du auf die Jagd gehst, dann schlenderst du auch nicht einfach durch den Wald. Ich habe das noch nie gemacht, ja, aber du schlenderst dich einfach durch den Wald mit einer Shotgun und pff, das wird gar nichts. Das wird nichts. Du musst dich mit der Situation auseinandersetzen, du musst dich mit dem Tier auseinandersetzen, du musst wissen, wie reagiert dieses Tier auf gewisse Lautstärken, auf gewisse Geräusche und du musst wissen, wann sind Schlafenszeiten, wann sind Wachzeiten, wo wird die Nahrung gesucht von diesem Tier, um das Tier dann zu erlegen. Und beim Frieden ist es ähnlich. Wir müssen kreativ werden und überlegen und Gott bitten, Herr, gib mir Weisheit, wie ich dieses Tier erlegen kann. Wie ich diesen Frieden bekommen kann, wie ich ihn einfangen kann, wie ich ihn suchen kann, wie ich ihm nachjagen kann. Denn Frieden, so scheint es, ist irgendwie eine extrem sensible Angelegenheit. Es scheint, dass sie Seltenheitswert hat. Deswegen sollen wir sie suchen und jagen. Ohne Aufmerksamkeit unsererseits ist Unfrieden vorprogrammiert. Und das ist auch das, was Jesus schon sagt in Matthäus 12, Vers 34, wo er sagt, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr, wir haben hier wieder den Begriff, böse seid, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Was Jesus hier sagen möchte, ist, dein Herz und dein Mund sind miteinander verbunden. Sie sind nicht getrennt voneinander. Deswegen kann, als Jesus gefragt wurde, wer bist du? Hat er gesagt, durchaus das, was ich zu euch rede. Ich bin nichts anderes als das, was ich sage. Bei uns stimmt das oft leider nicht überein. Und deswegen hat Johannes Calvin recht, wenn er sagt, ihr könnt es mitlesen, die menschliche Zunge existiert, um unsere Herzen zu offenbaren. Die menschliche Zunge existiert, um unsere Herzen zu offenbaren. Wir können uns sehr viel vormachen, wenn der Tag lang ist. Sogar wenn er kurz ist, haben wir das gut drauf, sind gut trainiert darin. Aber Gott hat uns eine Zunge gegeben, an der wir das sehr gut messen können. Eine lose Zunge und giftige Worte bringen uns allzu oft in Schwierigkeiten und Nöte, die wir einfach nur selber verschuldet haben. Und das weiß auch David. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ich schon im Dezember 2015 gelesen habe. Da haben wir uns mit dem Text Jakobus 3 auseinandergesetzt, was auch eine sehr starke Parallelstelle ist zu unserem Text heute. Aber jetzt ist schon einige Zeit vergangen und vielleicht kennt ihr den Text und dann freut euch einfach dran, für die, die ihn nicht kennen, vielleicht ist er was Neues für euch. Die Geschichte geht so. In einem Dorf lebte eine Frau. Sie war für ihr loses Mundwerk berüchtigt. Übrigens, ihr habt die Geschichte nicht geschrieben, ja, dass da jetzt von einer Frau die Rede ist, das habe ich nicht zu verschulden. Ja. Aber ich habe es auch nicht umgeschrieben. Alles, was ihr zu Ohren kam, trug sie weiter. Ob es wahr, halb wahr, ein Gerücht war oder gelogen, das spielte für sie keine Rolle. Einst hatte diese Frau über ihren alten Pfarrer eine hässliche Verleumdungsgeschichte aufgebracht, die schnell durch die ganze Gemeinde flog und weit über ihre Grenzen hin Unheil anrichtete. Der Pfarrer bekam das Treiben mit und bestellte sie eines Tages auf den Kirchturm. Sie solle ein Federkissen mitbringen. So trafen sich die beiden über den Dächern des Dorfes. Der Pfarrer gab ihr ein Messer mit dem Auftrag, schneide das Kissen auf und schüttle es durch das Fenster aus. Die Frau gehorchte. Die Federn wurden durch den Wind überall hingetragen und sanken dann nach unten. Dann sagte der Pfarrer, so, jetzt sammle die Federn alle wieder auf. Das geht nicht. Unmöglich. So ist es auch mit deinen Worten. Was du an bösen, unwahren oder halbwahren Worten gesagt hast, das verbreitet sich schnell. Wer weiß, wohin und zu wem. Einmal ausgesprochen, kannst du sie nicht wieder zurücknehmen. Einmal ausgesprochen, kannst du sie nicht wieder zurücknehmen. Sei in Zukunft vorsichtig mit dem, was du in deinen Worten verbreitest. Wie, ich denke, jeder kennt diesen Moment, hätte ich das nicht gesagt. Könnte ich dieses Wort nochmal zurückholen? Aber die Zunge existiert, um unser Herz zu offenbaren, auch wenn du es zurückgenommen hättest. Aber es ist eine Offenbarung dessen, was in dir schlummert. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Ich kam nämlich, jetzt muss ich echt gestehen, als ich Psalm 34 las und kam dort wirklich in ein Problem. Aus welchem Grund ist David ausgerechnet an dieser Stelle, in diesem Psalm, es so wichtig, anderen beizubringen? Er sagt ja, kommt her, ich möchte euch lehren. Warum ist es ihm so wichtig, uns beizubringen, die Zunge zu hüten und dadurch Frieden zu erlangen? Und ich sage euch auch, warum ich ein massives Problem hatte mit diesem Psalm. Der liegt am ersten Vers. In Vers 1 lesen wir, von wem dieser Psalm kommt, das ist schon gelüftet, von David. Und dann gibt es eine geschichtliche Einordnung, wann das geschah. Und zwar zu Zeiten von 1. Samuel 21. Jetzt macht natürlich jeder, ah ja, klar, verstehe. Als David sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und David fortging. Okay, was ist passiert? David ist in einer Phase, wo es diesen König Saul gibt, der ihm nicht sehr positiv gestimmt ist, sondern genau das Gegenteil. David war auf der Flucht vor dem König Saul. Und er traf in dieser Flucht, in dieser äußeren Bedrängnis, wofür er nichts konnte, traf David sehr fragwürdige Entscheidungen. Wenn ich fragwürdig sage, ist das sehr höflich ausgedrückt. Und die haben ihn in eine Sackgasse geführt und er hat sich auf einmal ins Land der verhassten Philister geflüchtet. Und dort kam er in eine sehr, sehr missliche Situation und er musste irgendwie aus dieser Nummer rauskommen und veranstaltete deswegen, damit er aus dem Land vertrieben wird und fortgejagt wird, dass er nämlich dort nicht vereinnahmt wird, denn in dieser Gefahr stand er, dass er von den Philistern sozusagen einkassiert wird, sah er sich irgendwie ohnmächtig, wie soll ich jetzt mit dieser Bedrängnis umgehen? Und er veranstaltete ein Schauspiel eines besessenen Wahnsinnigen. Es war ungefähr so, dass er auf einmal dachte, okay, mal schauen, wie sie mich nicht haben wollen. Dann hat er angefangen zu toben, zu schäumen, hat angefangen wie ein Verrückter an die Türen Sachen zu kritzeln und hat seinen Speichel, so beschreibt es erst am 21, seinen Speichel in seinem Bart fließen lassen. Also wie ein Verrückter. Ja, David war ja nicht verrückt. Aber er dachte, wenn ich so auftrete, hat der König gesagt, was soll ich mit so einem Verrückten? Wir haben schon genug Verrückte hier, sagt er. Das ist auch eine Offenbarung über die Philister. Hier sind schon genug Verrückte, den brauchen wir nicht. Jag ihn fort. Und durch dieses Schauspiel, durch diesen Betrug, kam er raus. Meine Lieben, das ist eine Blamage. Dieser König David, wo die Bibel sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen und Gottes ja ist. Seine Blamage, die wenig mit Gottvertrauen, Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Heiligkeit zu tun hat, oder? Nix. Nix von alledem. Es hat nur was mit List, Lug, Trug und Märchengeschichten zu tun. Das kennzeichnet David in dieser Zeit. Nix von Vorbildcharakter, von einem rechtschaffenen Leben. Und ich hab mir diesen Kontext angeschaut in 1. Samuel, habe mir Psalm 34 angeschaut und habe gedacht, wie kann so ein trickreicher David, ein Lügner und Betrüger, in Psalm 34 so auftreten? Gläubig, voller Gottvertrauen. Und dann noch anderen sagen, kommt her, ihr Jungen, ich will euch belehren. Ja, solche habe ich besonders gern, die eigentlich in diesem Moment nichts zu melden haben. Ihr merkt vielleicht gerade, in welche Spannung ich hineinkam. Ich dachte, die möchte ich nicht einfach übergehen. In der Regel ist es so, wenn du an solche Momente kommst beim Bibellesen, kannst du entweder sagen, blödes Buch, ich klapp's zu, oder du nimmst deinen Spaten raus, sagt man hier auch Spaten, und gräbst eine Schicht tiefer. Meistens kommt Gold raus. Meistens kommt Gold raus. Das, was David hier schreibt und das, was er sich in dieser Zeit geleistet hat, steht zu 1000% konträr. Es ist überhaupt nicht vereinbar. Aber wenn David sagt, nachdem er sagt, lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach, sagt er, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Da musst du natürlich sagen, naja, herzlich willkommen, du Gerechter. Gottes Augen sind auf dich gerichtet. Wenn er sagt, dass die Augen des Herrn auf die Gerechten gerichtet sind, dann darf nicht vergessen werden, weiterzulesen. Denn es handelt sich um einen schreienden Gerechten. Er sagt, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Er meint hier nicht eine Gerechtigkeit im Sinne einer Selbstgerechtigkeit, im Sinne eines, guck mal, was ich alles zu bieten habe, meine Frömmigkeit, Gott kann nicht anders, als mich jetzt zu segnen, sondern er sagt, ja, ich gehöre zu Gott, aber ich habe es total vermasselt. Deswegen leitet auch David diesen Psalm nicht ein, hier ist ein Gerechter, der euch jetzt was zu erzählen hat, sondern in Vers 7 sagt uns David, hier ist ein Elender. So beginnt er. So beginnt David, dieser Wahnsinnige, beginnt seinen Psalm nicht mit seiner Selbstgerechtigkeit, sondern mit seinem Elend. Hier ist ein Elender, der rief, und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Was er vorgemacht hat, war, ich nehme das Zepter selber in die Hand, ich nehme meine eigenen Spielregeln, ich vertraue nicht auf Gott, sondern ich vertraue jetzt auf meine Klugheit und ich rette mich. Aber so sehr kannte er Gott schon, dass ihn das nicht in Ruhe gelassen hat. Dass er keinen Frieden hatte. Dass ihm das Unfrieden gebracht hat. Und so ein Gerechter kann auf Gottes große Verheißung hoffen. Zwar hat tatsächlich David idiotisch gehandelt, aber er hat eingesehen, dass er mit dem Spielchen aufhören muss und anfangen muss, Gott zu suchen. Deswegen sagt David auch in diesem Psalm, dass er Gott im Gebet suchte, dass er zu ihm rief, dass er zu ihm schrie, dass er ihn fürchtet, dass er ihn ehrt und dass er ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz hat. Denn das darf man nicht vergessen. Wir haben es hier nicht mit diesem Wahnsinnigen jetzt zu tun, der sagt, guck mal, wie trickreich ich bin, macht es mir nach, sondern er sagt, mein Herz ist zerbrochen und zerschlagen vor Gott. Und er hat mich dennoch gerettet. Und weil ich das jetzt alles weiß, weil ich durch diese Glaubensschule gegangen bin, möchte ich nicht schweigen, sondern meine Erfahrung weitergeben und sagen, macht es nicht so wie ich. Denn das bringt euch in Unfrieden. Handelt anders. Handelt anders. Deswegen kann er auch so mutig sagen, ich möchte euch belehren. Für diesen Psalmkenner, der wird bei dem Begriff des zerschlagenen Herzens vielleicht, da wird etwas klingeln. Und zwar Psalm, ja, vielleicht auch, weiß ich jetzt aber gerade nicht, wirklich, 51. Das ist der Psalm, den David schrieb, als er Ehebruch betrieben hat und mit dieser Frau, mit der er Ehebruch betrieben hat, ihren Mann umgebracht hat. Also eigentlich die dunkelste, finsterste Stunde des Lebens von David. Und dann schreibt er einen Psalm. Er schreibt auch dort über sein Elend. Er schreibt dort über seine Sünde. Er sagt, Gott, du siehst meine Schuld und siehst auch alle Zeit vor mir. Und dort schreibt er auch, mein Herz ist zerbrochen und zerschlagen. Und er sagt, ich möchte aber aufgrund dieser neuen Erkenntnis und auch der Befreiung, die Gott mir gegeben hat, von diesem schlechten Gewissen, möchte ich, sagt er im Psalm 51 auch, andere lehren. Das gleiche Spiel. Exakt das gleiche. Wir haben es in Psalm 34 nicht mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Ich komme zum Schluss. Suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Psalm 34 ist für diejenigen unter uns, die sich in einem Zustand befinden, wo sie meinen, ich verliere fast meinen Verstand. Ich werde noch wahnsinnig hier. Ich komme nicht raus. Ja, Gott befreit und Gott tut und Gott macht, aber in den Dingen, in denen ich stecke, da bin ich ganz aus eigenen freien Stücken hingegangen. Ich hatte mich nicht im Griff. Ich hatte meine Zunge nicht im Griff. Ich hatte meine Worte nicht im Griff. Ich konnte meine Gedanken nicht bei mir behalten. Und ich habe meine Beziehung zerstört und ich erlebe Unfrieden. Ja, Gott heilt und rettet, aber ich bin in einer miserablen Situation, weil ich mich da ganz alleine hineinmanövriert habe. Und für diejenigen, die in diesem Zustand sind, aufgrund deiner fragwürdigen Entscheidungen, dieser Psalm ist für dich. Denn David gibt uns Hoffnung in Vers 6. Und er ruft uns durch Vers 6 zu, die auf den Herrn blicken. Die auf den Herrn blicken, werden strahlen. Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Lasst uns das gemeinsam aufsagen. Die auf den Herrn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Das sagen wir noch einmal. Die auf den Herrn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Das ist dein Ausgangspunkt. Das ist deine Hoffnung. Es ist nicht deine Zunge, auf die du hoffst, dass morgen du es mit deiner Zunge besser machst. Du brauchst einen frischen Blick auf deinen Herrn. Und dieser Herr hat die Macht und die Kraft, dein Herz zu verändern. Dass du neu fühlst, dass du neu denkst, dass du neu motiviert bist und dass du in der Lage bist, Menschen zu segnen, die dich beschimpfen und die dich fluchen. Er hat alles am Kreuz dafür getan. Jesus ist diesen Fluchweg gegangen, den Gang der Beschimpfungen, hat das alles auf sich genommen und hat uns damit ein Beispiel gegeben, hat gesagt, komm zu mir, leg alles ab und ich gebe dir die Möglichkeit, auf Menschen zu reagieren, so wie ich es tat. Denn der Geist Gottes, der mich erfüllte, der soll auch dich erfüllen. Amen. Lasst uns aufstehen. Die Musiker können schon nach vorn kommen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und wir werden die nächsten Lieder auch dazu nutzen, um uns ehrlich zu machen vor Gott und ihm auch zu bitten, dass er unsere Herzen reinigt und uns neue Worte gibt. Und Daniel wird sicherlich in der Gebetszeit einleiten und dann habt ihr die Möglichkeit zu beten. Psalm 34 ist ein Gebet und lädt uns ein, sag das zu deinem Herrn, was dich bekümmert, was dich umtreibt. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für unsere Jahreslosung, ich danke dir für Psalm 34 und ich danke dir auch für das Beispiel von David, dass die Bibel so nackt ehrlich ist und auch das Scheitern von Gläubigen nichts ausspart, sondern gleich ganz zu Anfang setzt und zeigt, wie du einen Menschen verändern kannst. Und das macht mir Hoffnung, Herr, dass du auch mich verändern kannst und dass du uns verändern kannst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in die Lage versetzt werden, dass wenn wir dich gesehen haben und wir anfangen zu strahlen, dass wir dann auch in der Lage sind, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Segne uns darin, Herr. Wir preisen dich mit unserem Lied, mit unseren Lippen. Amen.